SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Unser Gast heute ist Gerhard Schick, von 2005 bis 2018 Mitglied des Deutschen Bundestags, zeitweise finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Er hat sein Mandat aber vor anderthalb Jahren niedergelegt, um die Lobbyorganisation Bürgerbewegung Finanzwende zu gründen. Hallo, Herr Schick.
Guten Tag, Herr Lechler.
Wir hören uns leider nur übers Telefon, also in Ihrem Fall, das hat mit der Leitung nicht geklappt. Bitte um Entschuldigung. Eigentlich wollten wir jetzt sogar zusammen im SWR-Studio Mannheim sitzen, weil Sie in der Gegend gewesen wären. Stattdessen sind Sie in Berlin und ich in Baden-Baden. Wie hat Corona sonst Ihren Arbeitsalltag getroffen?
Ich arbeite jetzt vollständig von zu Hause aus und so macht das auch mein Team. Und das ist schon eine deutliche Veränderung und ist natürlich nicht so nett, weil man viele Menschen nur noch am Telefon höre und in Videokonferenzen hat, aber nicht mehr persönlich treffen kann.
Aber es ist nicht bedrohlich für Sie, wie für viele andere?
Nein, es ist jetzt nicht, dass wir uns über irgendetwas jetzt ganz konkret Sorgen machen müssten. Also da haben viele Leute, die jetzt im Kulturbereich sind, von Veranstaltungen leben, Konzerte absagen müssen, ganz andere Sorgen.
Schafft denn das Virus umgekehrt neue Themenfelder für Ihre Arbeit jetzt mit Finanzwende?
Auf jeden Fall. Dieser Virus trifft ja auf ein instabiles Finanzsystem. Und die Gefahr ist, wenn man jetzt nicht die richtigen Maßnahmen trifft, dass daraus eine richtig fette Weltfinanzkrise wird. Schon jetzt sind die Maßnahmen der Zentralbanken in einer Größenordnung, wie wir sie aus der Finanzkrisenzeit 2008, 2009 kennen. Eigentlich ist diese Krise schon zu einer richtigen Finanzkrise geworden, aber es gilt, Schlimmeres zu verhindern. Und da machen wir natürlich auch konkrete Vorschläge.
Was macht Ihnen da am meisten Sorgen? Sie haben es schon angedeutet, wir stecken am Beginn einer Finanzkrise. Was kommt als nächstes oder was sollte uns am meisten Sorgen machen?
Natürlich macht uns allen als erstes die Gesundheit von uns und unseren Angehörigen am meisten Sorgen. Aber das geht natürlich schnell jetzt durch die Maßnahmen, die die Wirtschaft eigentlich in so ein Wachkoma versetzen. Da rein, dass es die Frage gibt, was löst das ökonomisch aus? Eine konkrete Sorge, die ich habe, ist, wenn ich mir jetzt anschaue, wie Italien und Spanien ganz besonders von der Krise betroffen sind, auch Milliarden mobilisieren müssen in dieser Zeit, um ihre Wirtschaft zu stabilisieren und sicherzustellen, dass die Menschen Einkommen haben und versorgt werden können, dass daraus eine neue Eurokrise werden könnte. Die müssen jetzt zusätzliche Schulden aufnehmen, die nicht geplant waren. Und das ist so ähnlich wie bei der Bankenrettung 2008, 2009 und den damaligen Konjunkturpaketen. Daraus ist dann später auch die Eurokrise geworden. Das muss man jetzt unbedingt verhindern.
Haben Sie das Gefühl, dass die Politik bei uns da die richtigen Ideen dazu hat?
An manchen Stellen hat man wirklich sehr gut reagiert. Das muss man schon sagen. Also jetzt sehr schnell mit einem großen Stabilisierungsprogramm reinzugehen. Da hat der Finanzminister vieles richtig gemacht, auch sicherzustellen, dass jetzt schnell Kurzarbeiterregelungen in Kraft sind, Bürgschaften, dass die Banken weiter unterstützt von der Förderbank KfW Kredite an Unternehmen ausgeben können, gezielte Maßnahmen auch für Kleinselbstständige, die möglicherweise ganz besonders betroffen sind. Da ist viel Richtiges gemacht worden und auch zwischen den Notenbanken ist es jetzt zu einer guten Zusammenarbeit gekommen. Man traut es den USA in Zeiten von Trump ja gar nicht zu, aber zum Glück entscheidet eben die Notenbank unabhängig. Und sie hat, ähnlich wie schon 2008, ein großes Programm zur Sicherung der Dollarliquidität international gestartet. Das stellt sicher, dass auch europäische Banken, die eben auch Dollars brauchen, weil Dollars in Krisenzeiten so ähnlich gehortet werden wie offenbar Toilettenpapier, da muss die Versorgung gesichert werden, denn sonst gibt es ein Zusammenbrechen an den internationalen Finanzmärkten, was dann wieder eine Auswirkung auch auf die reale Wirtschaft hat. Und da arbeiten die Notenbanken gerade sehr professionell zusammen, das ist gut.
Der Wirtschaftsminister Olaf Scholz hat Milliardenhilfen versprochen, Sie haben es schon erwähnt. Müsste man nicht umgekehrt sich auch fragen, was fehlt eigentlich dem Gesundheitssystem?
Unbedingt. Wir sehen, dass unsere Gesellschaft wichtige Strukturen für Krisenzeiten vernachlässigt hat in den letzten Jahren. Es ist eine Tendenz gewesen, dass die öffentliche Hand ihren Auftrag, auch für Krisenzeiten da zu sein, nicht mehr ernst genug genommen hat, weil in diesen Jahren, ich sage jetzt mal, des Neoliberalismus, Effizienz, so viel wie möglich privatisieren, wozu braucht man eigentlich noch den Staat? an vielen Stellen diese Kapazität runtergefahren worden ist. Und ich glaube, das spüren jetzt die einzelnen Staaten unterschiedlich stark, aber auch in Deutschland kann man das spüren. Ein Krankenhaus muss eben nicht nur für den Normalbetrieb effizient sein, sondern auch für Krisenzeiten Reserven vorhalten. Und in guten Zeiten sieht das vielleicht wie ineffizient aus, wenn es da einige Betten gibt, die nicht genutzt sind. Aber das ist genau gute Krisenvorsorge. Und das gilt genauso am Finanzmarkt. In guten Zeiten haben die Banken in den letzten Jahren immer gesagt, ja, wir haben genug Kapital. Naja, in Krisenzeiten braucht man dann aber einen Puffer und der ist leider erschreckend gering. Und das gilt, glaube ich, an verschiedenen Stellen unseres Systems, weshalb wir für Krisen auch zu anfällig sind.
Soweit Sie das bisher beurteilen können, wie sehen Sie, ob darauf Rücksicht genommen wird, also jetzt, wo ja alles ganz schnell gehen muss, dass es auch in die richtige Richtung geht?
Manche Maßnahmen, ich hatte zum Beispiel die gezielten Maßnahmen für Solo-Selbstständige erwähnt, da hat man den Eindruck, ja, das ist jetzt genau das Richtige, was gemacht wird. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Lücken. Wenn Sie sich anschauen, andere Aufsichtsbehörden in Europa haben jetzt teilweise Leerverkäufe verboten, damit eben in der Krise nicht noch durch die Spekulation auf fallende Kurse möglicherweise die Krise verschärft wird. In Deutschland ist ein solches Verbot bisher nicht erlassen worden. Da ist noch nachzusteuern. Und ich glaube, dass wir auch generell bei der Frage, wie sind eigentlich die Lasten verteilt in dieser Krise, sehr früh anfangen müssen, darüber auch nachzudenken. Bei der Banken- und Finanzkrise von 2008, die ich noch als Bundestagsabgeordneter sehr nah erlebt habe, da ist es damals nicht gelungen zu klären, wer trägt eigentlich die Lasten, und ist es nicht gelungen zu verhindern, dass einige Leute massiv in der Krise gewonnen haben. Einzelne Hedgefonds haben da Milliarden verdient, weil sie auf die richtigen Karten gesetzt haben in der Krise, und auf der anderen Seite sind die Milliarden der Bankenrettung bei den Bürgerinnen und Bürgern hängen geblieben. Allein in Deutschland über 70 Milliarden Euro. Ich finde, wir müssen in dieser Krise danach schauen, dass es jetzt wirklich auch eine faire Lastenverteilung gibt.
Es gab einen vielbeachteten Text von Matthias Horks, dem Zukunftsforscher, der so über die Zeit nach Corona schrieb und da so das Bild einer sich erholenden, aber veränderten Weltwirtschaft entwirft. Also der schreibt, die globale Just-in-Time-Produktion mit riesigen verzweigten Wertschöpfungsketten, bei denen Millionen Einzelteile über den Planeten gekarrt werden, hat sich überlebt. Und sagt dann, es werde wieder Zwischenlager und Depots und Reserven geben. Also was Sie vorhin auch angesprochen haben, was es braucht. Ortsnahe Produktionen würden boomen, das Handwerk aufblühen, das Globale werde lokalisiert. Leuchtet Ihnen so eine utopische Vorstellung ein?
Von der Tendenz her ja. Ich musste in diesen Tagen ein Gespräch, was ich mal vor einigen Jahren mit einem Biometzger hatte, während einer der Fleischskandale mich erinnern. Und der sagte damals, als bei ihm der Laden leer gekauft wurde, naja, es ist so wie in jeder Krise, die meisten Leute kommen nachher nicht wieder, sondern wenn die Fleischproduktion aus den Schlagzeilen raus ist, dann kaufen sie wieder doch beim Discounter. Aber ein paar bleiben immer hängen und so wächst nach und nach mit jeder Krise der Kundenstamm. Was will ich damit sagen? Ich will sagen, ich glaube, dass es von der Tendenz her stimmt, dass wir mehr Puffer einbauen, dass wir die Krisenvorsorge verstärken und an manchen Stellen mehr Dezentralität kommt. Ob es aber wirklich in so einer starken Weise jetzt eine Veränderung geben wird, wenn die Krise überwunden ist, ist, glaube ich, noch etwas früh zu sagen. Meine Erfahrung aus der Finanzkrise 2008, 2009 ist, in dem Moment, wo das Thema aus den Schlagzeilen raus war, war es ganz schwierig, die nötigen Veränderungen noch durchzuboxen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Man hat in der Krise gemerkt, dass die Wirtschaftsprüfer ihren Job nicht gut gemacht haben. Die sollen eigentlich gucken, dass die Bilanzen richtige Zahlen haben und nicht irgendwelche Risiken übersehen werden, sodass dann Investoren gute Entscheidungen treffen können. Man hat gemerkt, das hat nicht gut funktioniert. Und da gab es einen Vorschlag der Europäischen Kommission, einen wichtigen Problembereich da zu lösen, dass nämlich die Wirtschaftsprüfer gleichzeitig beraten und deswegen die Risiken nicht so genau offenlegen wollen, weil sie ja ihre Beratungskunden nicht verlieren wollen. Aber dieser Vorschlag kam nicht durch. Die Lobby der Wirtschaftsprüfer hat ihn, als dann alles wieder gut schien, erfolgreich verhindern können, weil das öffentliche Interesse an einer Neuausrichtung des Finanzmarktes dann nicht mehr zu spüren war. Und so kann es durchaus sein, dass nach einer großen Krise relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen wird und die Lehren aus der Krise leider nicht gezogen werden. Ich könnte Ihnen noch viele Beispiele aus dem Finanzmarkt nennen, wo wir jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich wieder bedauern werden, dass die Lehren nicht gezogen worden sind.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Gerhard Schick, lange Jahre Bundestagsabgeordneter der Grünen. 2018 hat er die Bürgerbewegung Finanzwende gegründet. Was genau, Herr Schick, und wofür ist diese Finanzwende?
Einige Leute, die sich seit Jahren mit Finanzmarktfragen beschäftigt haben dann 10 Jahre nach der Lehman-Krise, also nach der Pleite der großen amerikanischen Investmentbank, die ja dann Schockwellen in die Weltwirtschaft gesendet hat und uns an den Abgrund des Wirtschaftssystems gebracht hat, mal zurückgeblickt. 10 Jahre danach, was ist uns eigentlich gelungen? Haben wir es geschafft, das Finanzsystem wirklich stabiler zu machen? Und unser Resümee war erschreckend, nämlich die großen Veränderungen sind nicht gelungen. Immer wieder ist es der Finanzlobby gelungen, das auszubremsen. Und wir haben uns deswegen vorgenommen, unsere Strategie zu wechseln, stärker zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sicherzustellen, dass es ein Gegengewicht zur Finanzlobby gibt und dass die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern nicht unter die Räder kommen. Übrigens ähnlich wie es das ja in dem Umweltbereich mit starken Umweltorganisationen und durch Sozialverbände im Sozialbereich auch gibt. Es gab aber davor in Deutschland keine Organisation, die systematisch versucht hat, in Finanzmarktfragen die Expertise zusammenzubringen und Bürgerinnen und Bürgern auch eine Möglichkeit zu geben, sich da einzuklinken. Ja, und das ist die Idee von Bürgerbewegung Finanzwende, dass wir hoffentlich mit der Unterstützung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, denn sonst wird es nicht gelingen, es schaffen, den Finanzmarkt so aufzustellen, dass er nicht nur gut ist für wenige Hedgefondsmanager und Bankvorstände, sondern vor allem für Bürgerinnen und Bürger, für die normalen Menschen.
Das heißt, Sie sind jetzt so eine Art NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, die genau. Banken und Versicherungen auf die Finger schaut. Wie?
Ein Beispiel, wir haben Testkäufe gemacht. Das heißt, wir haben Testkäufer in Banken reingeschickt und versucht herauszufinden, wie läuft das eigentlich, wenn so Konsumentenkredite vergeben werden. Werden die Leute anständig beraten, kriegen die vernünftige Angebote, wie hoch sind die Zinsen? Und das Ergebnis war erschreckend. Wir haben festgestellt, dass häufig die konkrete Situation des Haushalts gar nicht überprüft wird, ob er in der Lage ist, überhaupt die Kredite zurückzuzahlen. Und wir konnten feststellen, dass über den Mitverkauf von Restschuldversicherungen letzten Endes manche einen Zinsbelastung von über 20% effektiv haben. Das grenzt an Wucher, an manchen Stellen glaube ich sogar, dass die gesetzliche Wuchergrenze erreicht ist. Wir versuchen also Fehlentwicklungen ausfindig zu machen, sie öffentlich bekannt zu machen, damit man dann dagegen vorgehen kann. Unser Vorschlag ist eben, es braucht auf jeden Fall einen Deckel bei den Provisionen als kurzfristige Maßnahmen bei den Restschuldversicherungen. Aber vor allem müsste auch die Finanzaufsicht Banken, die solche unseriöse Kreditvergabe machen, auf jeden Fall auf die Finger klopfen.
Und haben Sie denn das Gefühl, Sie können da jetzt mit der Bürgerbewegung Finanzwende mehr anstellen als Abgeordnete?
Wir haben auf jeden Fall sehr gute Resonanz auch jetzt bei unseren ersten Aktivitäten gehabt. Ich will ein Beispiel nennen. Wir haben zusammen mit den Betroffenen bei einem Anlagebetrugsfall, das ist die Firma P&R, da ging es um Schiffscontainer, in die man investieren konnte. Und da haben viele Leute ihr Geld angelegt, viele auch ihre Altersvorsorge. Es sind insgesamt in Deutschland 54.000 betroffene Menschen. Es geht um über 3 Milliarden Euro. Und ja, das ist ein Schneeballsystem geworden, also ein Betrugsmodell, und viele Leute haben da viel Geld verloren. Und die Finanzaufsicht hatte Hinweise, dass es da ein Problem gibt, sie ist aber nicht eingeschritten. Und wir haben gemeinsam mit den Betroffenen einen Brief an den Chef der Finanzaufsicht geschrieben und gesagt, das darf nur nicht sein, eine Finanzaufsicht ist dafür da, dass sie solche Betrugsfälle rechtzeitig stoppt, damit die Leute nicht ins Messer laufen. Und das hat durchaus Resonanz gefunden, nicht nur bei der Finanzaufsicht selbst, sondern auch im politischen Berlin, wo jetzt die Ministerien Verbraucherschutz und Finanzen unsere Forderungen auch aufgegriffen haben. Das steht noch nicht im Gesetz, aber ist sozusagen in einem Maßnahmenkatalog. Also von daher können wir sagen, ja, die Idee, gemeinsam mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern etwas zu tun, das funktioniert.
Sie sagen ja auch, ein gut funktionierender Finanzmarkt könnte auch Hebel sein, zum Beispiel für die Lösung von Zukunftsaufgaben wie dem Klimaschutz. Wie sähe das aus?
Ja, unbedingt. Also heute ist es so, das hat die Bank of England mal berechnet, dass der Finanzsektor eigentlich noch die Finanzierung von 4 Grad Erwärmung finanziert, die Finanzierung sicherstellt, indem er also Projekte wie Kohlekraftwerke, Ölpipelines und solche Sachen immer noch finanziert, die uns auf eine völlig falsche wirtschaftliche Entwicklung setzen. Wenn jetzt im Finanzsektor systematisch Klimaaspekte, langfristige ökologische Wirkungen berücksichtigt würden und solche Sachen nicht mehr finanziert werden, dann können wir es auch schaffen, den Klimawandel zu stoppen. Ich habe das selber ganz konkret erlebt, damals in Mannheim, als es um den Bau eines Kohlekraftwerkes ging. Wir konnten sehen, dass es ökonomisch keinen Sinn gibt und dass es ökologisch falsch ist, da noch ein Kohlekraftwerk zu bauen. Aber die Banken haben es trotzdem finanziert. Und eigentlich haben die Banken ja durchaus auch ein Interesse, dass sie sich dann nicht neue Risiken in die Bücher holen. Deswegen warnen ja viele Notenbanken, Finanzaufsichtsexperten in den Finanzaufsichtsbehörden davor, dass die Banken jetzt zu viel solche Risiken in ihren Büchern haben. Wenn also dieses Thema wirklich ernst genommen wird, dann kann es gelingen, dass der Finanzsektor nicht Problemverursacher ist, sondern Problemlöser. Und dafür sollte er ja auch eigentlich da sein.
Damit wir es uns vorstellen können, wie diese Arbeit läuft von Ihnen, wie viele Leute sind es bei der Finanzwende? Wie finanzieren Sie sich?
Die Finanzierung soll langfristig allein aus Mitgliedsbeiträgen stattfinden und aus Kleinspenden. Das heißt, die Idee Bürgerbewegung ist wirklich, dass es da keine Abhängigkeit vom Staat oder irgendwelchen Unternehmen gibt, sondern dass es eine Bürgerbewegung ist, so wie ja auch Greenpeace oder Amnesty International oder Foodwatch, andere Organisationen, sich aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Wir haben aber eine Anschubfinanzierung von gemeinnützigen Organisationen sicherstellen können, um einfach den Start zu ermöglichen. Das ist zum Beispiel die Böckler-Stiftung aus dem gewerkschaftlichen Lager und die European Climate Foundation und die Schöpflin-Stiftung. Und es hat jetzt erstaunlicherweise und erfreulicherweise schon sehr viele Menschen aber gegeben, die diesem Gedanken gefolgt sind. Wir sind schon deutlich über 2000 Mitglieder, was in dieser kurzen Zeit weit mehr ist, als wir gedacht haben. Aber bis wir so stark sind, wie jetzt die genannten zivilgesellschaftlichen Organisationen, dauert es natürlich noch ein bisschen. Ich rechne damit, dass wir einige Jahre Aufbauarbeit brauchen, um so viele Menschen hinter uns zu haben, dass wir wirklich dem Bankenverband und dem Versicherungsverband, die jeweils hunderte von Mitarbeitern haben, auch wirklich Paroli bieten können.
Und wie groß ist das Team, von dem Sie sprachen, jetzt?
Im Moment sind wir 12 Personen im Team der Geschäftsstelle, aber gleichzeitig, und das macht eben auch Bürgerbewegung aus, gibt es zahlreiche Menschen, die vielleicht früher im Finanzsektor gearbeitet haben oder Wissenschaftler, die in dem Bereich arbeiten, die eben auch mit ihrer Expertise mitwirken. Praktisch jede Aktivität, die wir entfalten, ist eine, wo nicht nur Experten in der Geschäftsstelle arbeiten, sondern eben auch kompetente Menschen aus der Zivilgesellschaft und Mitglieder dabei sind, um uns zu unterstützen und auch die nötige Expertise zu verbinden.
Sie sagen ja auch, dass die Finanzkrise nicht überwunden sei, sondern dass sie sich verlagert hat von den Banken in die privaten Wohnzimmer, wie Sie das formulieren. Wie ist das gemeint?
Zur Bekämpfung der Finanzkrise und als Folge von ihr sind ja die Zinsen jetzt sehr, sehr niedrig. Das hat teilweise mit der Politik der Europäischen Zentralbank zu tun, ist aber auch einfach ein Marktphänomen. Es gibt einfach sehr viel Anlagegeld und relativ wenig reale Investitionen. Und das spürt man jetzt an zwei Stellen, besonders in Deutschland. Die eine Stelle sind die Lebensversicherungen und Pensionskassen. Da kommt das Thema jetzt gerade bei den Menschen in der Altersvorsorge an. Einige Pensionskassen haben auch schon, sind in die Schieflage gekommen, haben Schwierigkeiten bekommen. Bei vielen Lebensversicherungen sind die Überschussbeteiligungen, mit denen die Menschen ja fürs Alter rechnen, massiv gekürzt worden, weil einfach die Erträge, die früher versprochen worden sind, heute in dieser Niedrigzinssituation nicht mehr gezahlt werden können. Und die andere große Wirkung, die die Menschen heute spüren, sind die hohen Immobilienpreise. Die niedrigen Zinsen führen dazu, dass die Immobilienpreise steigen und da können viele Leute dann nicht mehr wirklich mithalten, merken, dass Immobilien eigentlich wie ein Wertpapier heute am Finanzmarkt gehandelt werden und dass der Immobilienmarkt eher der Logik eines Finanzmarkts folgt und die Preise bezahlt werden, die vielleicht für einen großen Fonds interessant sind, aber viele Menschen es sich nicht mehr leisten können. Und das meine ich mit der Wirkung im privaten Wohnzimmer. Viele Menschen spüren jetzt die Krise, die es vielleicht 2008, 2009 gar nicht so sehr gespürt haben, bei der Altersvorsorge und bei den Mieten.
SWR 2 Tandem heute mit Gerhard Schick, der den Verein Finanzwende gegründet hat und bis 2018 fast 15 Jahre lang für die Grünen im Bundestag war, als Volkswirtschaftler und Finanzexperte. Was hat Ihnen gefallen am Beruf des Politikers, Herr Schick? Was waren so die guten, die befriedigenden Momente?
Also was ich vermisse, sind wirklich die Reden im Bundestag. Es hat mir einfach Spaß gemacht, da zu debattieren. Und das ist schon ein besonderes Pult. Ich war wirklich ein begeisterter Parlamentarier. Und richtig spannend waren auch die beiden Untersuchungsausschüsse. Der eine direkt nach den Bankenpleiten, wo wir dann uns angeguckt haben, wie die Rettung der Hypo Real Estate stattgefunden hat und da viele Fehler aufdecken konnten. Und zuletzt ist der Untersuchungsausschuss zu den sogenannten Cum-Ex-Geschäften, also diesen großen Steuerraub, der am deutschen Finanzmarkt mit den Banken und Fonds stattgefunden hat. Ich habe den damals angestoßen, weil es mir wichtig war, dass dieser Skandal aufgearbeitet wird. Und wenn man da einfach wirklich ermittelt, fast wie ein Detektiv investigativ vorgeht, das war super spannend. Und hatte auch eine gute, große Wirkung. Ich bin da auch ein bisschen stolz drauf.
Aber trotz dieser Wirkung haben Sie es dann drangegeben Ende 2018. Das heißt, es muss auch frustrierende Aspekte gegeben haben.
Nein, gar nicht. Es gab keinen Anlass, den Bundestag zu verlassen, außer hier ein Projekt auf den Weg zu bringen, von dem ich meine, dass es extrem wichtig ist. Was ich eben im Bundestag gespürt habe häufig war, ich kann zwar auf Probleme hinweisen, aber es ist dann das Kräfteverhältnis doch so, dass ich es nicht stoppen kann. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten im Finanzausschuss kurzfristig einen Änderungsantrag auf dem Tisch, mit dem praktisch speziell für die Commerzbank geregelt wurde, dass diese Deckelung der Vorstandsvergütung entfallen soll, die in der Finanzkrise für solche Institute eingeführt wurde, die vom Staat gerettet werden mussten. Also das war so ein Deckel, mehr als 500.000 Euro darf der Vorstand nicht verdienen, solange die Bank Geld vom Staat bekommt. Und das hat dann dem Commerzbank-Vorstand Herrn Blessing nicht gefallen und dann wurde das geändert. Und ich habe dagegen protestiert im Finanzausschuss, aber in dem Moment fehlte es eigentlich an einer starken Stimme aus der Zivilgesellschaft, es fehlte an Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern und das ist das, was wir jetzt mit Bürgerbewegung Finanzwende organisieren können, dass in so einem Moment, wenn so ein schlechter Vorschlag in die Diskussion kommt, direkt versuchen können zu organisieren, dass alle, die sich über so etwas ärgern, dann auch wirklich ihre Stimme in die Debatte einbringen können und wir versuchen können, das gemeinsam zu verhindern.
Das heißt, die Politik braucht auch so ein bisschen den Druck der öffentlichen Meinung. Aber wie denken Sie über das parlamentarische System nach diesen Jahren im Bundestag im Allgemeinen? Also sind Sie desillusioniert oder funktioniert das im Großen und Ganzen sehr gut?
Im Großen und Ganzen funktioniert das. Bei manchen Sitzungen habe ich mich schon gefragt, ginge das jetzt nicht auch wesentlich schneller und besser? An vielen Stellen wird man als Oppositionsabgeordneter auch stark ausgebremst und merkt natürlich, wie die Interessenkonstellation ist, wie gut der Draht der Finanzlobby zu manchen Parteien dann auch gewesen ist. Aber das ist Teil der politischen Auseinandersetzung. Insofern bin ich überhaupt nicht frustriert. Aber klar, es gibt einiges zu verbessern. Der Bundestag könnte an manchen Stellen effizienter arbeiten.
Es waren ja auch größtenteils Jahre, bei denen eine große Koalition regiert hat, ne? Die so groß heute nicht mehr ist. Aber trotzdem, das Prinzip wurde viel kritisiert. Große Koalition ist zu wenig Opposition, wenig Dynamik, wenig Kreativität. Ist Ihre Innenansicht ähnlich?
Also bei den Plenarsitzungen, wenn dann am Schluss der Debatte 8 Rednerinnen und Redner hintereinander von den Koalitionsparteien kommen und sagen, wie toll das Gesetz ist, was gerade vorgelegt wird und wie toll die Arbeit der Regierung ist, dann muss man schon sich anstrengen, wach zu bleiben, weil da ist ja dann keine spannende Auseinandersetzung mehr. Aber trotzdem ist meine Erfahrung, man kann auch als einzelner Abgeordneter wirklich richtig viel bewegen und wenn die Bürgerinnen und Bürger die richtigen Leute ins Parlament schicken, die das auch können, dann kann das auch ein wirklich spannender Ort sein. Und so diese Klage, man kann als Abgeordneter nichts bewegen, die würde ich überhaupt nicht teilen. Meine Erfahrung ist anders. Ich will nochmal auf das Beispiel dieses Untersuchungsausschusses zurückkommen. Wir haben diese komplizierten Cum-Ex-Geschäfte thematisiert. Und indem wir das gemacht haben, ist es gelungen, auch einen anderen Steuertrick, die sogenannten Kum-Kum-Geschäfte, die Technik lassen wir jetzt mal weg, die würde jetzt viel Zeit brauchen, das zu erklären, aber diesen Steuertrick zu stoppen, und wir haben damit geschafft, den deutschen Steuerzahler wirklich Milliarden zu sichern. Und da ist man dann als Abgeordneter schon stolz, wenn so etwas gelingt, so eine Veränderung durchzusetzen. Ich glaube, man kann das machen, und alle, die das Parlament kritisieren, sollen es erstmal besser machen.
Fühlt man sich dann im Großen und Ganzen als, weil Sie sagen, als einzelner Abgeordneter, als Individuum und Bürgervertreter oder mehr auch als Abgesandter der Partei?
Wenn ich vorher gesagt habe, als Einzelner gilt das natürlich immer, Sie brauchen die Rückendeckung. Ganz allein ist man selten erfolgreich im politischen Raum. Das wäre ja auch fatal. Es sollen ja nicht weniger Einzelinteressen durchkommen. Sondern wenn ich jetzt gesagt habe, Einzelner, Sie brauchen die Unterstützung der Fraktion zum Beispiel, um einen Untersuchungsausschuss durchzusetzen oder um einen Antrag einzubringen. Und das ist auch gut so, das ist auch eine Arbeitsteilung. Ich hätte so spezialisiert im Finanzbereich nicht arbeiten können, wenn ich nicht mich auf die Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion in anderen Themenfeldern auch einfach an vielen Stellen verlassen hätte und die dann dort auch eine Detailarbeit gemacht haben. Also im politischen Raum ist man immer nur in der Gruppe erfolgreich, so ganz als Einzelner nicht. Und trotzdem kommt es immer wieder auch auf Einzelne an, wenn sie dann in einer Geheimschutzstelle geheime Dokumente als Einziger lesen dürfen und der Einzige sind, der sich mit dem Thema auskennt, ja, dann ist es schon besser, wenn sie es kapieren.
Haben Sie sich dann immer gewünscht, in der Regierung zu sein?
Ach, die Leute in der Regierung schienen mir auch nicht immer glücklicher, wenn ich das mal salopp so sagen darf. Aber um im Ernst darauf zu antworten, natürlich können sie als Regierung mehr gestalten. Trotzdem ist aber Opposition auch nicht Mist, sondern es braucht beides. Und die Demokratie ist stark, wenn beide Seiten gut sind und gute Arbeit leisten.
SWR 2 Tandem mit Gerhard Schick, Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende, die sich als unabhängige Interessenvertretung der Bürger gegen die Finanzindustrie versteht. Fast 15 Jahre lang war Gerhard Schick auch grünes Bundestagsmitglied. Ab wann haben Sie denn angefangen, sich für solche wirtschaftlichen Zusammenhänge zu interessieren, schon als Jugendlicher?
Nein, gar nicht. Und kurioserweise habe ich auch in meiner ganzen Schulzeit eigentlich von dem Thema Wirtschaft nicht mitbekommen. In den 2-3 Wochen, wo das dran war im Politikunterricht, war ich gerade auf Schüleraustausch in den USA und habe aber dann den Eindruck gehabt, wenn man wirklich relevant mitwirken will und mitreden will in unserer Gesellschaft, muss man alles, was mit Geld zu tun hat, verstehen, denn das ist schon sehr, sehr entscheidend für den Lauf der Dinge. Und dann habe ich mich entschieden, Volkswirtschaftslehre zu studieren. Als Jugendlicher habe ich mehr Musik gemacht.
Und was war dann so die Zielsetzung, als Sie sich für dieses Studium entschlossen haben?
Als erstes war die Zielsetzung eigentlich mehr zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Also warum, mich hat sehr stark die Frage von Entwicklung von Ländern, Unterentwicklung von anderen Ländern interessiert. Ich habe dann auch so als erste politische Arbeit eigentlich mich in einem Eine-Welt-Laden hingestellt und fair gehandelte Produkte verkauft, weil mich der faire Handel angesprochen hat, als ein Konzept Unterentwicklung zu überwinden. Also nicht in erster Linie Spenden und Entwicklungshilfe im Sinn von Transfers, sondern faire Handelsstrukturen aufzubauen, um wirklich auf beiden Seiten eine Win-Win-Situation zu haben. Später ist daraus auch ein politisches Engagement geworden. Und da habe ich mich immer auf die Wirtschafts- und Finanzthemen fokussiert, weil ich den Eindruck hatte, sie sind die wichtigsten, wenn man für Gerechtigkeit und die Schützung unserer Umwelt arbeiten will.
In Ihrem schwäbischen Elternhaus hat der Glaube wohl auch eine große Rolle gespielt und auch so ein durchaus aktiv verstandenes christliches Menschenbild. Wie sah das aus und wie hat Sie das geprägt?
In meiner Familie war man sehr stark eingebunden in die Kirchengemeinde. Ich selbst war dann auch Ministrant und Organist. Und ich habe da einen wirklich ernst gemeinten Katholizismus erlebt in dem Sinn, dass es wirklich um die Frage der Solidarität mit den Ärmsten ging. Und das prägt mich auch in meiner Gerechtigkeitsvorstellung bis heute. Viele von den Sachen, von denen wir vorher gesprochen haben, also wenn arme Menschen noch abgezockt werden mit überhöhten Zinsen und wenn manche Menschen meinen, Millionen verdienen zu müssen, während andere in der Krise gerade Angst haben um ihre Zukunft. So etwas empört mich zutiefst. Auch diese Kriminalfälle am Finanzmarkt. Wir haben über die Cum-Ex-Geschäfte gesprochen. Also wenn Finanzjongleure uns allen das Steuergeld aus der Tasche ziehen und sich davon Yachten finanzieren. Sowas empört mich und das hat seine Wurzel in einem christlichen Gerechtigkeitsverständnis.
Und war dann Politiker zu werden immer eine naheliegende Option?
Überhaupt nicht. Ich hatte das nie vor. Irgendwann war aber die Situation, dass ich mich geärgert habe über die Wirtschafts- und Finanzpolitik in der rot-grünen Regierungszeit. Ich hatte den Eindruck, an vielen Stellen werden Steuergeschenke für große Unternehmen und Reiche gemacht. In der Agenda 2010 fehlte eine Gerechtigkeitskomponente. Die Riester-Rente ist nicht gut gestaltet. Und es gab dann einige in der grünen Partei, die gesagt haben, daran wollen wir etwas ändern. Und ich war dann bereit zu kandidieren und so bin ich eigentlich erst in den Bundestag gekommen. Das war keine langfristige Frage, sondern es entstand dann aus dem Versuch heraus, eine bessere Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik für die Grünen zu formulieren.
In die Zeit Ihres Studiums und dann auch eben diese Berufstätigkeit fällt ja auch der Siegeszug der Globalisierung. Wie haben Sie da drauf geschaut? Also neutral oder skeptisch oder euphorisch?
Die Globalisierung hat ja verschiedene Seiten. Auf der einen Seite sind viele Schwellenländer aus der Armut herausgewachsen, wo es jetzt dann, nehmen wir China, nehmen wir Indien, wirklich eine große Mittelschicht gibt, die die Armut hinter sich gelassen hat. Auf der anderen Seite hat die Entwicklung viele andere Menschen zurückgelassen und eine gigantische Umweltzerstörung auch ermöglicht. Und das ganze System ist instabiler geworden. Also, dass wir hier Finanzmärkte entfesselt haben in der Deregulierung und Globalisierung, die in den 80er, 90er Jahren entstanden ist, das hat mich schon immer mit Sorge erfüllt. Ich glaube, Globalisierung ist nicht entweder Grund oder schlecht, sondern die Frage ist, ob die Regeln gut genug sind, damit es wirklich ein System ist, was im Interesse von Menschen und Umwelt gut funktioniert, oder ob es ein System ist, wo nur schnell Geld mit Geld gemacht wird. Und das ist leider der Fall.
War es natürlich eine große Frage. Ich stelle Ihnen noch eine größere. Als Grüner und Finanzmarktskeptiker, wie ist denn überhaupt Ihr Verhältnis zum Kapitalismus?
Ich habe, obwohl ich ein überzeugter Marktwirtschaftler bin, nie viel von Kapitalismus gehalten. Was meine ich damit? Ich finde das System, dass nicht der Staat alles kontrolliert, so wie das früher in den sozialistischen Staaten der Fall war, sondern dass es private Unternehmen gibt in verschiedenen Formen und Größen, das finde ich gut. Diese Dezentralität ermöglicht schnellere Reaktionen, aber das funktioniert natürlich nur, wenn der Staat auch wirklich die Regeln setzt und nicht letztlich die Lobby und Gesetze mitschreibt. Und das habe ich als Abgeordneter erlebt, dass eben teilweise die Finanzmarktgesetze wortwörtlich aus Positionspapieren des Banken- oder Versicherungsverbandes kamen. Dann funktioniert das mit der Marktwirtschaft natürlich nicht. Und Kapitalismus als System, wo im Wesentlichen das Ansammeln von Geld, von Kapital, das Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung ist, das kann doch nicht gut sein, weil dann immer wieder die menschlichen Bedürfnisse, also soziales und ökologisches, saubere Luft, ein gutes Gesundheitssystem und so etwas unter die Räder kommen. Also kurz gefasst, überzeugte Marktwirtschaftler und Kapitalismuskritiker.
Letzte Frage vielleicht, Herr Schick. Die Grünen sind ja möglicherweise nach der nächsten Bundestagswahl Regierungspartei. Wie groß ist denn da jetzt die Versuchung, vielleicht doch nochmal in die Politik zu gehen?
Also ich habe immer versucht, das gut zu machen, wo ich gerade bin. Wenn ich jetzt direkt wieder wechseln würde, wäre das eine Gefährdung für den Aufbau von der Organisation, die ich jetzt gerade mit anderen auf den Weg gebracht habe. Deswegen meine Perspektive ist, jetzt diese zivilgesellschaftliche Organisation aufzubauen. Sonst hätte ich doch nicht vor 2 Jahren mein Bundestagsmandat dafür aufgegeben, wenn ich eigentlich nur nach dem nächsten politischen Amt schielen würde. Ich habe eine Wette gemacht darauf, dass viele Menschen wirklich bereit sind, so etwas zu unterstützen. Bisher ist es so, dass wir jeden Tag eigentlich wachsende Unterstützung erfahren. Und das Projekt will ich jetzt erstmal weiterführen. Ich glaube, es ist dringend notwendig, wie wir jetzt gerade auch an den wieder wackelnden Finanzmärkten ja sehen.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie die Wette gewinnen. Und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ich danke auch für das Gespräch.
SWR 2 Tandem mit Gerhard Schick. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Redaktion hatte Fabian Elsässer. Bettina Stender hat die Musik zusammengestellt. Und in der Technik saß Jean Hund. Schönen Abend.